This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo zusammen. Heute schauen wir uns eine inhomogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung an. Eine solche Differentialgleichung beschreibt zum Beispiel einen getriebenen, gedämpften harmonischen Oszillator. Hier ist die Differentialgleichung. Ihr seht den Term 2 Gamma x Punkt. Der beschreibt also die Reibungseffekte, eine Kraft, die proportional ist zu x Punkt, zur Geschwindigkeit des Oszillators. Und wir haben das harmonische Potential, proportional zur Auslenkung. Und wir haben hier diesen Antrieb Fa von t. Das F suggeriert, es wäre eine Kraft, aber von den Einheiten her ist es eigentlich eine Beschleunigung hier. Und der Antrieb ist in unserem Fall also so geartet, dass für t kleiner 0, also vor dem Startschuss, der Antrieb nicht da ist, nach dem Startschuss ein konstanter Antrieb wirkt. Also eine konstante Kraft, die den Oszillator in eine Richtung. In unserem Fall ist auch noch der Parameter Gamma, der hier in der Dämpfung auftaucht, größer als der Parameter Omega, was die Eigenfrequenz des Oszillators ist. Das bedeutet, dass der Oszillator stark gedämpft ist, also ist das ein überdämpfter harmonischer Oszillator. Wir werden später sehen, wie sich das an der Lösung bemerkbar macht. Zusätzlich zu der Differentialgleichung haben wir noch Anfangsbedingungen gegeben. Die Auslenkung x zum Zeitpunkt 0 ist 0, das heißt, wir starten aus der Ruhelage, und x Punkt, also die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0, ist gleich 1. Das heißt, wir starten mit irgendeiner Startgeschwindigkeit um gleich 0. Das ist eine inhomogene Differentialgleichung wegen dem Antrieb, und in so einem Fall machen wir den Ansatz, dass die Lösung sich zusammensetzt aus einem homogenen Teil und einem partikulären Teil. Die Anfangsbedingungen hier oben beziehen sich natürlich auf die gesamte Lösung. Das heißt, wir können sie aufteilen auf den homogenen und auf den partikulären Teil. Und unsere Wahl ist es, dass wir die Anfangsbedingungen voll auf den homogenen Teil beziehen und der partikuläre Teil hier einfach immer 0 wird. Ja, es gibt jetzt mehrere Methoden, diese Differentialgleichung zu lösen. Die erste Methode ist, man arbeitet direkt mit der Differentialgleichung zweiter Ordnung, wie sie vorliegt, macht einen Exponentialansatz, findet den Parameter im Exponentialansatz und dann auch die Integrationskonstanten aus den Anfangsbedingungen. Oder die andere Variante ist es, dass man diese Differentialgleichung in einer unbekannten, die zweiter Ordnung ist, überführt in ein System von Differentialgleichungen, insgesamt in zwei unbekannten, das aber nun erster Ordnung ist. Und das sollen wir hier ausprobieren. Dafür brauchen wir eine kleine Substitution, und zwar derart, dass diese zweite Ableitung hier nicht mehr da ist. Und dafür substituieren wir x Punkt mit einer neuen unbekannten, nennen wir sie mal v, wie Geschwindigkeit. Lasst uns schauen, wie die Differentialgleichung in dieser neuen Variablen aussieht. Hier haben wir x2 Punkt, das ist also v Punkt, plus 2 Gamma x Punkt, das ist v, plus Omega Quadrat x ist gleich fa von t. Und ihr seht, wir haben hier jetzt gemeinsam mit unserer Substitutionsvorschrift zwei Differentialgleichungen in zwei Unbekannten, x und v, und beide sind nur noch erster Ordnung. Um das ein bisschen systematischer anzugehen, lasst uns diese beiden Unbekannten x und v nummerieren mit x1 und x2, und dann können wir das in einen Vektor packen und haben eine schöne Differentialgleichung für diesen Vektor. Das heißt, x soll x1 sein und v soll x2 sein. Was haben wir also? Wir haben auf der linken Seite haben wir x Punkt, das ist also x1 Punkt, und hier haben wir v Punkt, das ist x2 Punkt, ist gleich. In der ersten Komponente haben wir v, das ist x2, und in der zweiten Komponente, ja, da müssen wir diese untere Gleichung hier ja nach v Punkt erstmal auflösen. Und das gibt uns also fa minus die anderen beiden Terme Das heißt, wir haben hier in der zweiten Komponente minus Omega Quadrat x, das ist x1, minus 2 Gamma v, v ist x2. Und dann haben wir noch diesen Antrieb, und der ist also in der ersten Komponente kommt er nicht vor, und in der zweiten haben wir plus fa von t. Ja, und das können wir jetzt interpretieren als die Multiplikation einer Matrix mal einen Vektor x1, x2, und die Koeffizienten der Matrix können wir direkt ablesen. In der oberen Zeile, lasst uns schauen, mit x1 wird hier nichts multipliziert, das heißt links steht eine 0, und mit x2 wird eine 1 multipliziert, das heißt rechts steht eine 1. In der unteren Komponente wird mit x1 minus Omega Quadrat multipliziert und mit x2 minus 2 Gamma. So, eine solche Matrix multipliziert auf den Vektor x1, x2 gibt genau diesen Teil hier. Plus diesen extra Vektor, den haben wir extra hingeschrieben, weil hier kein x1 und kein x2 vorkommt. Das heißt, den hätten wir nicht in die Matrix reinpacken können, sondern der kommt nochmal dazu. Ja, und der sieht also genauso aus. 0 und fa von t. Und ihr seht, wir haben es geschafft. Wir haben diese Differentialgleichung geschrieben in der Form x Punkt gleich ax plus b mit a gleich der Matrix hier vorne und b ist dieser Vektor hier hinten. Jetzt haben wir schon die Differentialgleichung in dieser Form geschrieben. Jetzt müssen wir natürlich die Anfangsbedingungen auch in diese Form umschreiben. Also wie sieht unser Vektor x an der Stelle 0 aus? Naja, das ist ja nichts anderes wie x1 von 0, x2 von 0. Aber x1 war ja nichts anderes wie x und x von 0 ist 0. Und x2 war nichts anderes wie v oder x Punkt und x Punkt von 0 war 1. Das heißt, wir haben auch die Anfangsbedingungen in dieser Vektornotation umgeschrieben. Ja, jetzt wo wir das geschafft haben, geht es weiter mit der Teilaufgabe b. Und hier wollen wir erstmal die homogene Lösung finden. Und die homogene Lösung ist einfach nur die Lösung der gleichen Differentialgleichung wie vorher, allerdings ohne der Inhomogenität b. Das heißt, wir schmeißen diesen Vektor b einfach raus und erhalten hier eine homogene Gleichung. X homogen Punkt ist gleich a x homogen. Mit a wie vorher. Und einen solchen Typ Gleichung können wir lösen, nämlich wir wissen aus dem eindimensionalen Fall, dass solche Gleichungen ganz gut mit dem Exponentialansatz zu lösen sind, beziehungsweise im eindimensionalen Fall brauchen wir gar keinen Ansatz, da können wir die Gleichung direkt lösen mit Hilfe der Trennung der Variablen und erhalten ganz ohne jeglichen Ansatz die Exponentialfunktion als Lösung. Hier ist es nicht so übersichtlich, deswegen machen wir diesen Ansatz und setzen ihn in die Differentialgleichung ein. Also der Ansatz hat die Form irgendeines Vektors, nennen wir ihn mal x0, und x0 ist ein Vektor, der nicht von der Zeit abhängt, einfach ein konstanter Vorfaktor, der aber den Vektorcharakter trägt, mal, jetzt kommt die Zeitabhängigkeit und die soll eben diese exponentielle Form haben mit irgendeinem Parameter Lambda. Ja, und jetzt setzen wir diesen Exponentialansatz ein in unsere Differentialgleichung. Dafür müssen wir für die linke Seite die Ableitung ausrechnen. Und das bringt uns ein Lambda hier aus der Exponentialfunktion nach unten. Und sonst bleibt das Ding selbst. Ja, und jetzt können wir das einsetzen. Das heißt, wir haben auf der linken Seite Lambda mal x0 e hoch Lambda t soll sein a mal wieder x homogen. Ja, das ist x0 mal e hoch Lambda t. Jetzt seht ihr, dass die Exponentialfunktion sich herauskürzt. Und wenn ich jetzt noch die linke mit der rechten Seite vertausche, dann sieht das so aus. A x0 ist gleich Lambda x0. Und das erkennen wir hier wieder. Das ist nämlich hier ein Eigenwertproblem. Das heißt, unser x0, unser konstanter Vorfaktor aus dem Ansatz, ist nichts anderes wie ein Eigenvektor der Matrix A, und das Lambda aus der Exponentialfunktion ist der zugehörige Eigenwert. Das bedeutet, um unseren Ansatz hier weiter zu spezifizieren, um also Lambda und x0 herauszufinden, müssen wir dieses Eigenwertproblem lösen. Und wir wissen ja, wie das geht. Wir stellen das charakteristische Polynom auf als Determinante von A minus Lambda mal die Einheitsmatrix. Und das sieht dann so aus. Auf der Diagonalen kommen hier meine Eigenwerte. Und das ist also A minus Lambda mal die 1-Matrix. Und davon die Determinante ist also minus Lambda mal minus 2 Gamma minus Lambda. Minus minus Omega Quadrat mal 1 gibt plus Omega Quadrat. Dann können wir noch ein bisschen ausmultiplizieren und bekommen diesen Ausdruck hier. Ja, das ist eine quadratische Gleichung in Lambda. Die können wir lösen, mit Hilfe der Mitternachtsformel zum Beispiel. Was bekommen wir raus? Wir bekommen raus minus 2 Gamma plus minus Wurzel aus 2 Gamma ins Quadrat minus 4 mal 1 mal Omega Quadrat und das Ganze über 2 mal 1. Jetzt kann man hier eine 2 herauskürzen und wir bekommen also minus Gamma plus minus Wurzel aus Gamma Quadrat minus Omega Quadrat. Und diese Wurzel können wir jetzt irgendwie bezeichnen, weil sie in unserer Lösung häufig auftauchen wird, nennen wir sie Gamma R. Das heißt, wir haben insgesamt minus Gamma plus minus Gamma R, wobei Gamma R gleich dieser Wurzel ist. Okay, dann haben wir schon mal die Eigenwerte. Wir haben also zwei Stück, Plus und Minus, je nachdem, welches Vorzeichen hier gewählt wird. Und jetzt wollen wir die zugehörigen Eigenvektoren aufstellen. Das machen wir also auch, wie bekannt, mit diesem Ansatz. Und man könnte jetzt natürlich ganz explizit Lambda Plus und Lambda Minus jeweils einsetzen und die zugehörigen Eigenvektoren V Plus und V Minus herausfinden. Aber diese Matrix ist so schön, dass es sich hier sogar anbietet, das alles mit einem Streich zu machen und für irgendeinen allgemeinen Eigenwert Lambda J und den zugehörigen Eigenvektor VJ die Rechnung zu machen, wobei J Plus oder Minus sein kann. Ja, und ihr seht, die obere Zeile bietet sich an, um hier den Eigenvektor herauszufinden. Wenn wir also als Eigenvektor wählen 1 und Lambda J, dann geht das genau auf. Weil dann habe ich hier in der ersten Zeile minus Lambda J mal 1 plus 1 mal Lambda J, ja, das ist tatsächlich 0. Also ist das hier ein Eigenvektor. Und natürlich müsste man jetzt prüfen, ob der die zweite Zeile auch löst, aber das sparen wir uns jetzt, um das Video nicht noch länger zu machen. Natürlich muss das so sein, weil diese Matrix hier A minus Lambda J 1 nicht den vollen Rang hat. So haben wir ja gerade unsere Eigenwerte aufgestellt, dass die Determinante verschwindet von dieser Matrix. Deswegen hat sie nicht den vollen Rang und deswegen sollte diese untere Zeile hier ein Vielfaches von der oberen Zeile sein. Das sieht man vielleicht nicht auf Anhieb, aber wenn man das nochmal überprüft, dann ist das tatsächlich so. Ja, und wir kriegen also zwei Lösungen, xj, also x plus und x minus, nämlich wenn wir in unseren Ansatz hier zurückgehen. Der war x0 mal e hoch Lambda t. Okay, x0 sind ja genau unsere Eigenvektoren vj. Das heißt, xj von t ist nichts anderes wie vj mal e hoch Lambda j t. Und die allgemeine Lösung ist die Linearkombination aller Lösungen. In unserem Fall sind es zwei Stück. Mit irgendwelchen Linearkoeffizienten nennen wir sie cj beziehungsweise CHJ, weil das die Koeffizienten von der homogenen Lösung sind. Ja, man könnte jetzt diese Lösung oben wieder einsetzen und prüfen, ob es tatsächlich eine Lösung ist, aber auch das sparen wir uns. Als letztes bleibt uns noch, um die homogene Lösung zu vervollständigen, ja genau diese Koeffizienten hier herauszufinden. Und die Koeffizienten in einem Ansatz findet man immer heraus mit Hilfe der Randbedingungen bzw. Anfangsbedingungen. Das bedeutet, wir verwenden die Anfangsbedingungen. Wir fordern also, dass unsere homogene Lösung zum Zeitpunkt 0 genau gleich der gesamten Lösung zum Zeitpunkt 0. Und das war ja 0,1, wenn ihr euch erinnert, sein soll. Ja, und auf der anderen Seite können wir natürlich unsere explizite Lösung hier hernehmen und t gleich 0 einsetzen und schauen, was passiert. Und was passiert ist also folgendes. Wir haben dann die Summe über j über diese linearen Koeffizienten mal xj von 0. Na gut, xj von 0 sieht ja so aus, dass die e-Funktion 1 wird und das heißt, von meinem xj von 0 bleibt mir nur noch ein vj. Ja, das ist also die Gleichung, die ich hier für die cj erhalte. Ich könnte jetzt meine Eigenvektoren vj einsetzen, die habe ich explizit ausgerechnet und würde so zwei Gleichungen für die cj erhalten. Die könnte ich lösen und wäre fertig. Aber ich könnte noch was anderes tun, nämlich diese Summe hier erinnert mich vielleicht an etwas, nämlich es erinnert mich an einen Vektor mit den Komponenten cj in der Basis vj. Und tatsächlich, wir können das so auffassen, das heißt, das hier ist ein Vektor c homogen in der Basis vj. Jetzt haben wir eine Gleichheit von zwei Vektoren, nämlich diesem Vektor hier, der ist in der Basis vj, und den anderen Vektoren, die sind alle in der Basis ej von Standardvektoren. Und jetzt würden wir ganz gerne an die Komponenten von dem Vektor c bezüglich der Basis vj kommen. Und dafür brauchen wir die Transformationsmatrix T. Mit ihrer Hilfe können wir den Vektor x0 aus der Basis ej in die Basis vj transformieren und dann die Koeffizienten von c ablesen. Lasst uns schauen, wie die Transformationsmatrix operiert. Es kommt natürlich auf die Definition der Transformationsmatrix an, in welche Richtung sie abbildet. Wir haben die Transformationsmatrix so definiert, dass ihre Spalten gerade die Basisvektoren vj sind. So sieht sie also aus. Und jetzt lasst uns schauen, was passiert, wenn wir einen Basisvektor mit dieser Matrix abbilden. Und zwar würde ich gerne einen Vektor v1 zum Beispiel in der Basis vj abbilden. Und der Vektor v1 in der Basis vj hat die Form 1, 0. Ja, also ihr seht, auf der linken Seite steht quasi die Basisentwicklung, 1 mal den Vektor v1 plus 0 mal den Vektor v2. Das heißt, diese Form hat er. Natürlich sieht er bezüglich der Standardbasis ganz anders aus, wie die Basisvektoren v plus und v minus oder eben v1 und v2 in der Standardbasis aussehen. Das steht ja hier oben. Und jetzt lasst uns mit dieser Transformationsmatrix T auf diesen Vektor wirken und schauen, was passiert. Ja, ich stelle das T vielleicht einfach mal auf. Das sieht ja so aus. Der erste Spaltenvektor ist 1 und Lambda plus. Der zweite Spaltenvektor ist 1 und Lambda minus. Und ihr seht, was passiert. Wenn ich hier mit dem Vektor 1, 0 multipliziere, dann holt sich diese 1 hier oben immer den ersten Eintrag jeder Zeile heraus. Und was ich als Ergebnis bekomme, ist 1 und Lambda plus. Ja, und das ist ja genau dieser Vektor v1, auf den ich hier multipliziert habe, aber in der Standardbasis. Das heißt, wir sehen, dass die Matrix T angewendet auf einen Vektor, hier als Beispiel den Basisvektor, aber es funktioniert natürlich für jeden anderen Vektor, in der Basis Vj den gleichen Vektor in der Basis Ej liefert. Und diese Erkenntnis wollen wir jetzt nutzen, um die Vektoren in dieser Gleichung hier in eine einheitliche Basis zu bringen. Im Moment haben wir die rechte Seite in der Basis Vj und die linke Seite, beziehungsweise alle diese Zwischenschritte hier, sind in der Standardbasis Ej. Und die würden wir also gerne auch in die Basis Vj bringen, damit wir die gleiche Basis auf beiden Seiten haben. Und dafür brauchen wir also die Transformation von Ej nach Vj. Und ihr seht, was wir hier unten stehen haben, ist genau die inverse Transformation. Also, hier haben wir so etwas stehen wie t mal einen Vektor x in der Basis Vj gleich einem Vektor x in der Basis Ej. Und das ist natürlich äquivalent dazu, dass ein Vektor in der Basis Vj gleich der inversen Transformation angewendet auf den Vektor in der Basis Ej ist. Und jetzt wissen wir also, wie wir Vektoren transformieren können. Jetzt müssen wir nur noch etwas besser verstehen, was diese Gleichung uns hier eigentlich sagen möchte. Was wir hier stehen haben, ist die Gleichheit eines Vektors mit einem anderen Vektor. Das heißt, eigentlich ist das zweimal der gleiche Vektor. Die beiden Vektoren sind gleich, nur sind sie in unterschiedlichen Basen geschrieben. Das heißt, wir haben einen Vektor und von diesem einen Vektor haben wir Basenentwicklungen bezüglich zweier unterschiedlicher Basen. Also wenn wir eine etwas bessere Notation verwenden wollen, sagen wir, wir nennen diesen Vektor x, dann ist dieser Vektor x einerseits gleich diesen Komponenten xi in der Standardbasis, ei, und diese Komponenten xi sind also die Komponenten 0, 1 von dem Vektor in der Standardbasis. Und das ist das gleiche wie die Basisentwicklung bezüglich der Basis Vj und die Komponenten dazu sind, naja, nennen wir sie mal x'. Aber eigentlich sind das ja genau diese Koeffizienten cj. Also dieser Vektor x, der hier immer der gleiche ist, entlang der ganzen Gleichung, entwickelt in der Basis Vj, hat die Koeffizienten, die wir hier cj genannt haben. Und jetzt müssen wir nur noch eine Verbindung herstellen zwischen den Komponenten dieses Vektors, einmal in der V-Basis und einmal in der E-Basis. Und das haben wir aber schon gemacht. Also die Komponenten in der V-Basis kriegen wir mit Hilfe der inversen Transformationsmatrix aus den Komponenten in der E-Basis. Das bedeutet, wir können Folgendes aufschreiben. Die Komponenten C plus und C minus sind gleich der Inversen der Transformationsmatrix angewendet auf die Komponenten des Vektors x in der E-Basis und die sind 0, 1. Ja, jetzt brauchen wir nur noch diese Inverse, die kriegen wir recht einfach mit Hilfe der Adjunkten, also durch die Determinante. Die Determinante ist hier 1 mal Lambda minus, minus Lambda plus mal 1, also Lambda minus, minus Lambda plus insgesamt, mal die Adjunkte. Die Adjunkte ist also die Matrix, wo wir auf der Diagonalen die Einträge vertauschen und abseits der Diagonalen die Einträge mit einem Minuszeichen versehen. Funktioniert natürlich nur so einfach für 2×2-Matrizen. Ja, und diese Matrix können wir für die Inverse einsetzen. Das heißt, was wir hier insgesamt bekommen, ist Folgendes. Also Lambda minus mal 0 gibt nichts. Minus 1 mal 1 gibt minus 1. Und minus Lambda plus mal 0 gibt nichts. Und 1 mal 1 gibt 1. Das heißt, das hier ist unser Ergebnis. Wir können noch Lambda plus und Lambda minus einsetzen. Lambda plus und Lambda minus haben wir etwas weiter oben aufgeschrieben. Hier. Lasst uns direkt diese Differenz hier ausrechnen. Lambda minus minus Lambda plus ist gleich. Und wir sehen, dass dieser Term minus Gamma sich genau weghebt, weil er immer das gleiche Vorzeichen hat. Und der Term Gamma R sich aber aufaddiert. Und zwar in Lambda minus kommt er mit einem Minus und in Lambda plus mit einem Plus wird aber abgezogen, also effektiv auch mit einem Minus. Also haben wir minus 2 Gamma R für diese Differenz. Und das bedeutet, wir haben insgesamt 1 über 2 Gamma R. Und dieses extra Minus können wir in den Vektor packen, haben also 1 und minus 1. Ja, das sind also unsere beiden Koeffizienten, c plus und c minus, ist also 1 über 2 Gamma R und minus 1 über 2 Gamma R. Diese beiden können wir in unseren Ansatz für die homogene Lösung hier oben einsetzen und bekommen also Folgendes heraus. Ja, das ist das, was wir herausbekommen. Also wir haben hier 1 über 2 Gamma R. Das ist unser C plus. Und unser C minus ist minus 1 über 2 Gamma R. Und unsere xj bestehen aus vj mal die Zeitabhängigkeit in Form dieser Exponentialfunktion mit dem entsprechenden Eigenwert. Dieser zweikomponentige Vektor besteht jetzt aus den beiden Komponenten. Oben die Auslenkung und unten die Geschwindigkeit des Oszillators. Wir interessieren uns ja eigentlich für die Auslenkung. Das ist unsere Funktion x gewesen in der ursprünglichen Differentialgleichung. Deshalb können wir uns die Lösung der ursprünglichen Differentialgleichung nochmal aufschreiben. Das ist also die erste Komponente von diesem Vektor. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können Lambda plus und Lambda minus einsetzen. Und ihr seht, hier lässt sich eine gemeinsame Exponentialfunktion herausziehen, nämlich e hoch minus Gamma t. Und dieser rechte Teil hier ist gerade der Sinus Hyperbolicus von Gamma rt. Und das ist auch schon die homogene Lösung der homogenen Differentialgleichung für die Auslenkung. Jetzt können wir uns mit der partikulären Lösung beschäftigen. Die partikuläre Lösung löst also die gesamte Differentialgleichung inklusive der Inhomogenität B. Und der Ansatz, den man in so einem Fall macht, ist auch wieder dem eindimensionalen Fall nachempfunden. Dort war der Ansatz gleich der homogenen Lösung mal irgendeine Konstante, die wir aber als zeitabhängig wählen. Das ist also diese Technik der Variation der Konstanten. Und genau das machen wir hier auch, nur dass unsere homogene Lösung diesmal aus mehreren Moden, xj, besteht aus zwei Moden. Und jede von diesen Moden hat also eine Konstante, einen Linearfaktor und jeder dieser Linearfaktoren kriegt eine Zeitabhängigkeit in unserem Ansatz. Und jetzt versuchen wir, diesen Ansatz in die komplette Differentialgleichung einzusetzen und schauen, ob das ein sinnvoller Ansatz ist, ob also die Differentialgleichung für diese Funktionen cj einfacher wird als die ursprüngliche Differentialgleichung für x. Dafür brauchen wir hier für die linke Seite die Ableitung von unserem Ansatz nach der Zeit. Und nachdem wir hier ein Produkt haben von zwei zeitabhängigen Funktionen, werden wir zwei Terme bekommen. Nämlich einmal den Term, wo wir die Koeffizienten cj ableiten. Und die Moden xj stehen lassen. Plus den zweiten Term, wo wir die Koeffizienten cj stehen lassen. Und dafür die Moden xj ableiten. Ja, und das können wir in unsere Differentialgleichung einsetzen und schauen, was passiert. Dieses xp-Punkt soll also sein ax plus b. Okay, also haben wir a mal x partikulär, das ist ja unser Ansatz wieder, plus b. Ja, und was wir beobachten ist, dass a mal xj nichts anderes ist wie xj Punkt. Denn xj sind ja die Moden der homogenen Differentialgleichung. Das heißt, sie lösen die homogene Differentialgleichung x Punkt gleich ax. Und das bedeutet, dieses xj Punkt kann ich schreiben als axj. Und dann beobachte ich, dass diese beiden Terme hier sich genau aufheben. Also das a hier kann ich in die Summe hereinziehen und dann den Konstanten cj vorbeiziehen. Die sind ja einfach nur Zahlen, keine Vektoren. Und dann habe ich hier genau stehen a mal xj, genauso wie in diesem Term. Das heißt, diese beiden Terme heben sich weg. Und was ich am Ende also stehen habe, ist Folgendes. Also tatsächlich, dieser Ansatz hat die Differentialgleichung sehr vereinfacht. Nämlich, es ist jetzt eine Differentialgleichung für diese Konstanten, die wir variiert haben nach der Zeit, cj. Und diese Differentialgleichung ist viel einfacher als die ursprüngliche. Also dieser Term ax ist nicht mehr da. Ja, und jetzt kennen wir ja die Moden xj. Lasst uns sie mal einsetzen. Ja, und wir haben schon wieder so eine Situation wie in der Teilaufgabe b, wo wir eine Gleichheit zweier Vektoren haben und auf der linken Seite haben wir also einen Vektor, der in der Basis vj entwickelt wurde. Auf der rechten Seite haben wir einen Vektor in der Standardbasis. Also den können wir jetzt schreiben als b i e i mit Komponenten b i, die wir ja kennen, also b ist gleich 0 und fa von t, unser Antrieb. Das heißt, die bi kennen wir. Und wir würden wieder gerne in diese Basis wechseln von vj. Das heißt, wir werden sowas haben wie bj Schlange vj. Ja. Und wenn wir soweit sind, dann können wir sagen, dass die Komponenten dieser Vektoren in der Vj-Basis gleich sind. Das heißt, cpj Punkt e hoch lambda j t ist gleich der j-ten Komponente in der Vj-Basis vom Vektor b. Jetzt haben wir diese Komponenten in der Vj-Basis noch nicht, aber wir wissen von der Teilaufgabe b, wie wir da dran kommen, nämlich schon wieder mit Hilfe der Transformationsmatrix. Also lasst uns die Komponenten von B in der Basis Vj berechnen. Und die kriegen wir ja mit Hilfe der inversen Transformationsmatrix, die auf die Komponenten von B in der Standardbasis wirkt. Also, das hier ist die inverse Transformationsmatrix, T-Invers. Und die wird multipliziert auf unseren Antrieb in der Standardbasis. Ja, und wenn wir diese Matrixmultiplikation durchführen, erhalten wir folgenden Vektor. Das heißt, die j-te Komponente von dem Vektor b in der vj-Basis, also bj-Schlange, ist gleich diesem Ausdruck hier. Jetzt müssen wir nur noch an unsere CJ drankommen. Dafür lösen wir diese Gleichung Stern nach den CJ auf, genauer gesagt nach den CJ-Punkt. Dafür müssen wir diese Exponentialfunktion auf die rechte Seite bringen. Also kriegen wir das hier. Ja, und diese Gleichung können wir jetzt direkt aufintegrieren. Links steht eine Totalableitung nach der Zeit und rechts steht, naja, lasst uns schauen, bj Schlange ist eine Konstante bis auf diese Zeitabhängigkeit hier, die aber sehr einfach war. Die hat nur sichergestellt, dass der Antrieb ab Zeitpunkt 0 wirkt. Das heißt, wenn wir das hier ausintegrieren, dann werden wir die rechte Seite nur noch von 0 integrieren und nicht von minus unendlich. Also, was haben wir da stehen? Wir haben da stehen C partikulär in Abhängigkeit von der Zeit t. Und jetzt können wir j also als Plus oder Minus schreiben. Und das wird sein das Integral von 0 bis t. Also nochmal, die untere Integrationsgrenze ist 0, weil fa von t diese Form hat. Das ist nur für t größer 0. Ungleich 0 ist und sonst verschwindet. Und das heißt, unser BJ-Schlange nimmt dann diese Form an, auf diesem Bereich von 0 bis t. Und schließlich kommt hier noch die Exponentialfunktion. Die Integrationsvariable nenne ich mal t-Schlange, damit hier keine Verwechslungen mit der oberen Integrationsgrenze entstehen. Ja, das können wir ausintegrieren. Den konstanten Vorfaktor können wir vorziehen und die Exponentialfunktion ausintegriert gibt uns wieder die Exponentialfunktion mit dem Vorfaktor 1 über minus Lambda und dann haben wir an der oberen Grenze e hoch minus Lambda t und an der unteren Grenze e hoch 0, das ist eine 1. Lasst uns die Terme ein bisschen sammeln. Das Minus können wir nutzen, um die beiden Terme in der Klammer Platz tauschen zu lassen. Ja, das ist also unser Ergebnis für die beiden Funktionen C plus und C minus. Dieses Ergebnis können wir verwenden, um unseren Ansatz wieder zusammenzubasteln. Also unser Ansatz ist ja gewesen dieser hier. Die CJ waren Vorfaktoren in diesem Ansatz. Da fällt mir auf, dass ich hier die Vorzeichen plus minus vergessen habe. Also lasst uns die Gesamtlösung aufstellen. Die gesamte partikuläre Lösung. Das ist also C plus partikulär von t mal x plus von t plus das gleiche mit minus. Und jetzt haben wir unser C plus hier schon ausgerechnet. Das kommt hier also mit einem Plus. Und es wird jetzt multipliziert mit x plus. Und x plus ist aber nichts anderes wie e hoch lambda plus t mal v plus. Das ist der erste Summand. Und der zweite Summand geht ganz genauso, allerdings mit einem Minus. Hier in C minus haben wir noch diesen Vorfaktor von einem Minus. Also minus FA über 2 Gamma R Lambda minus. Das ist also unsere Lösung. Jetzt können wir hier etwas vereinfachen und unsere Eigenvektoren einsetzen. Wenn wir die Exponentialfunktion aus den xj in die Klammer multiplizieren, dann haben wir folgendes dastehen. Fa über 2 Gamma R kann man vor eine große Klammer setzen. Und dann haben wir hier e hoch Lambda plus t minus, im zweiten Term erhalten wir eine 1, durch Lambda plus, was aus dem ersten Term kommt, mal den Eigenvektor v plus, der ist 1 Lambda plus, minus das gleiche im zweiten Term. Hier haben wir also e hoch Lambda minus t minus 1 aus dem zweiten Term durch Lambda minus mal den zweiten Eigenvektor v minus. Und das ist also unser Ergebnis. Ja, und wieder interessiert uns ja eigentlich nur die erste Komponente von x partikulär Vektor, weil dort die Auslenkung steht und unten die Geschwindigkeit. Das heißt, x partikulär ohne Vektorpfeil ist die erste Komponente von x partikulär Vektor. Und da holen wir also immer die 1 aus den Eigenvektoren. Das heißt, unsere Lösung sieht so aus. Ja, das ist die partikuläre Lösung. Ihr seht, in der partikulären Lösung sind keine freien Integrationskonstanten mehr vorhanden. Die waren in der homogenen Lösung da, die haben wir über die Anfangsbedingungen festgelegt. Und die partikuläre Lösung wurde gebastelt unter der Annahme, dass x partikulär an der Stelle 0 gleich 0 ist. Also, dass die Anfangsbedingungen sich komplett auf den Teil der homogenen Lösung beziehen. Ja, jetzt können wir vielleicht noch unsere Gesamtlösung in voller Pracht aufschreiben. Dafür brauchen wir die homogene Lösung und die partikuläre Lösung. Wir bekommen also x von t ist gleich die homogene plus die partikuläre Lösung. Diesen letzten Schritt darf man nicht vergessen. Die tatsächliche Lösung ist nicht einfach nur die partikuläre, sondern es ist die Summe der beiden. Die homogene Lösung hatte diese Form. Und die partikuläre Lösung haben wir hier oben stehen. Und das ist die Gesamtlösung unseres Anfangswertproblems. Jetzt können wir uns noch rein qualitativ überlegen, wie sich diese Lösung eigentlich verhält. Und dafür betrachten wir die beiden Teile, den homogenen und den partikulären Teil, getrennt. Erstmal sehen wir, dass wenn wir den Antrieb ausschalten, also FA auf 0 setzen, der gesamte partikuläre Teil verschwindet. Das ist wenig überraschend. Der homogene Teil ist dann die Lösung eines gedämpften, aber nicht angetriebenen harmonischen Oszillators. Und die hat ja also folgende Form, und es ist vielleicht ganz nützlich, wenn wir diesen Sinus Hyperbolicus wieder über die Exponentialfunktionen auseinanderschreiben, dann sieht das so aus. Wir haben also zwei Terme, nämlich einmal den Term e hoch Gamma r minus Gamma t und einmal den Term e hoch minus Gamma r plus Gamma t. Und wenn ihr euch das anschaut, Gamma und Gamma r sind beide positiv, das heißt, dieser hintere Term ist eine reelle abfallende Exponentialfunktion. Für späte Zeiten geht dieser hintere Term also gegen 0. Bei dem vorderen Term ist es nicht mehr ganz so eindeutig. Das kommt jetzt darauf an, ob Gamma r größer ist als Gamma oder kleiner. Aber wenn ihr euch hier oben anschaut, wie Gamma r aussieht, Gamma r ist also die Wurzel aus Gamma Quadrat minus Omega Quadrat, wäre Omega gleich 0, dann wäre Gamma r genau gleich Gamma, dann würde hier also eine 1 stehen. Aber in unserem Fall ist also Omega echt größer 0 und somit ist diese Wurzel echt kleiner als Gamma. Und das bedeutet, dass auch diese Exponentialfunktion eine abfallende Exponentialfunktion ist, die vielleicht viel langsamer abfällt als die hintere, aber doch abfällt für späte Zeiten. Das heißt, auch hier für t gegen unendlich geht das hier gegen 0. Ja, wir können uns das aufzeichnen. Also das soll der Graph von der homogenen Lösung sein. Und wenn ihr euch erinnert, die Anfangsbedingungen waren so gewählt, dass zum Zeitpunkt 0 der Oszillator im Ursprung startete, also bei x gleich 0, und dann eine Geschwindigkeit in die positive Richtung hatte. Das heißt, was hier passieren wird, ist, dass wir am Anfang ausgelenkt werden aus der Nulllage und irgendwann ein Maximum durchschreiten und dann irgendwann aber auch wieder gegen 0 abfallen. Jetzt lasst uns auf die partikuläre Lösung schauen. Lasst uns schauen, wie sich die partikuläre Lösung für späte Zeiten verhält. Dafür müssen wir verstehen, ob die Exponentialfunktionen hier steigend oder fallend sind. Und ihr seht, die beiden Eigenwerte hier haben diese Form. Und wir haben uns ja vorher schon überlegt, dass Gamma R kleiner ist als Gamma. Und das bedeutet, egal ob ich von minus Gamma aus startend Gamma R addiere oder abziehe, das Ergebnis wird sicher kleiner als 0 sein. Das heißt, das sind beides abfallende Exponentialfunktionen und die gehen also im Grenzwert t gegen endlich gegen 0. Und das heißt, für t gegen unendlich bleiben uns nur noch diese beiden konstanten Terme da stehen und unser x partikulär geht also gegen diesen Wert hier. Wir können diese Klammer hier in der Ecke nachrechnen. 1 über Lambda minus minus 1 über Lambda plus. Das gibt also, wenn wir das auf den gleichen Nenner bringen, Lambda plus minus Lambda minus über ihr Produkt. Aber Lambda plus minus Lambda minus, das gibt uns 2 mal Gamma R. Also das Gamma hebt sich in der Differenz weg und das Gamma R summiert sich auf, weil es unterschiedliche Vorzeichen hat. 2 mal Gamma R. Das Produkt der beiden können wir mit Hilfe der dritten binomischen Formel ausrechnen. Also Lambda plus mal Lambda minus ist gleich minus Gamma plus Gamma R mal minus Gamma R. Das ist nichts anderes wie minus Gamma plus Gamma R. Das ist die hintere Klammer und die vordere Klammer, die stelle ich um. Da habe ich also Gamma R minus Gamma. Und jetzt kann ich die dritte binomische Formel anwenden und bekomme also minus Gamma R Quadrat minus Gamma Quadrat. Aber Gamma R Quadrat, das habe ich hier, das ist ja nichts anderes wie Gamma Quadrat minus Omega Quadrat. Das heißt, ich habe hier insgesamt 2 Gamma R über Omega Quadrat. Ja, und das gibt mir also diesen Limes. Als ihr seht, 2 Gamma R hebt sich weg und wir haben insgesamt Fa durch Omega Quadrat. Ja, sagen wir, dass unser Antrieb den Oszillator nach unten zieht, also entgegen seiner Startgeschwindigkeit, dann werden wir also für späte Zeiten uns gegen diese Konstante annähern. Die Anfangsbedingungen waren ja so gewählt, dass die partikuläre Lösung weder eine Startgeschwindigkeit noch eine Startauslenkung hat. Das heißt, wir starten hier bei 0 und zwar relativ flach mit 0 Geschwindigkeit und laufen aber irgendwann gegen eine Konstante. Und diese Konstante ist also Fa über Omega Quadrat. Ja, und jetzt können wir diese beiden Lösungen addieren und die Gesamtlösung uns anschauen. Und was wir feststellen, ist folgendes Verhalten. Also am Anfang trägt die partikuläre Lösung kaum bei, sie ist sehr flach und startet bei 0. Das heißt, am Anfang verhalten wir uns wie die homogene Lösung, aber im Verlauf der Zeit wird die partikuläre Lösung immer stärker und nimmt Überhand und irgendwann nähern wir uns diesem Grenzwert Fa über Omega Quadrat. Ja, in dieser Position, an die wir uns hier annähern, ist die Rückstellkraft des harmonischen Oszillators, nämlich die hat ja die Form x mal Omega Quadrat, also xp von unendlich mal Omega Quadrat. Das ist die Rückstellbeschleunigung, genauer gesagt, gleich der Beschleunigung des Antriebs Fa. Und tatsächlich, ihr seht, wenn wir das nach xp von unendlich auflösen, kriegen wir diese Gleichgewichtslage im Unendlichen. Ja, das wäre diese Aufgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.